Etia Latoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Etia Latoga informiert. Und es ist mir eine ganz große Freude, eine Ehre, worüber wir heute informieren dürfen. Es gibt ja sehr bewegende Charaktere in unserer Branche. Einen davon habe ich heute vor dem Mikrofon. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Max Luscher. Max, herzlich willkommen, dass du dabei bist. Und wie wir gerade vorher erfahren haben, heute aus Ludwigsburg zugeschaltet.
Jawohl, aus dem wunderschönen Harbour Hotel kommt man vorbei. Ist wirklich ziemlich gut geworden.
Okay, also voll in der Branche drinnen. Du hast einen sehr bemerkenswerten Weg hingelegt und wir werden uns heute darüber unterhalten, was andere von deinem Weg auch mitnehmen können. Du teilst gern auch deine Erfahrungen, so habe ich dich kennengelernt, und lässt andere an Dingen teilhaben, an Erfahrungen, die man vielleicht jetzt im Alltag gar nicht so ohne weiteres macht. Und du hast einen großen Namen auch, einen großen Verdienst bei den B&B-Hotels aufgebaut, einen guten Ruf, eine gute Reichweite, eine tolle Reputation und bist dabei doch zutiefst menschlich geblieben. Also einfach Mensch sein. Wie ist das eigentlich, wenn man so aus dem Top-Management kommt und sein ganzes operatives Know-how aus so einem Scale-Up-Unternehmen plötzlich sagt, okay, jetzt danke, das war's? Wie fühlt sich das
an? Absolute Bruchlandung. Nein, Spaß beiseite. Erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Erich. Liebe ETL Atoga, freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Freue mich auf den Austausch. Nein, war eine ganz bewusste Entscheidung nach 8 fantastischen Jahren. Ich hätte mir keinen besseren Job vorstellen können. Wollte schlichtweg mal wieder was anderes machen. Ich habe so irgendwie 8 Jahre immer in mir. Ich war 8 Jahre davor bei der KPMG, habe den Bereich da Hotelimmobilien, Betriebsberatung aufgebaut, war davor 8 Jahre in der operativen Hotellerie unterwegs. Wenn man glaubt, alles so getan zu haben, wie man es so richtig hält mit seinem Team zusammen, ist auch Zeit, mal wieder was anderes zu machen, und das genieße ich sehr.
Ihr wartet da diese 8 Jahre, das würde ja der Österreicher überzeugen, Vollgas. Also da habt ihr ja wirklich eine, sagen wir mal, aggressive Expansionsstrategie. Ihr habt ja wirklich den Markt da enorm bereichert, und die Schlagzeilen jetzt hier, da ist aufgegangen, dort ist aufgegangen und so weiter und so fort. Ist man dann dessen müde nach 8 Jahren, oder sagst du dir dann, okay, ich habe mein Ziel erreicht in diesen 8 Jahren in dem Bereich und jetzt will ich was Neues machen?
Das stimmt schon, wir haben uns 8 Jahre lang sicherlich nicht wundgelegen als Team, bin ich völlig bei dir. Es war wirklich fantastisch, aber vielleicht, was mir wichtig, natürlich war es ein rasantes Wachstum, aber es war ein sehr nachhaltiges Wachstum. Man kriegt ja gerade aktuell mal wieder die Insolvenzen der Branche mit von anderen, die auch schnell gewachsen sind. Wir sind immer gewachsen mit einer sehr gesunden EBITDA-Marge. Kann man ja auch nachlesen, der besten EBITDA-Marge in der ganzen Branche. Daran hat sich auch nichts geändert. Hohe Kundenzufriedenheit, hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Also insofern, nachhaltiges Wachstum stand für mich immer über allem vor Wachstum an sich. Es ist, glaube ich, nicht unfair zu sagen, dass die Hoteleröffnung Nummer 242 da nichts Außergewöhnliches mehr ist für einen. Ja, im Endeffekt geht es ja auch darum, eine Organisation aufzubauen, dass viele Dinge wirklich so im Fließbandmodus stattfinden können. Und es war super schön zu sehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, irgendwann mal will man vielleicht auch mal wieder was anderes machen.
Also man kommt ja nicht drum herum, auch im Jahre 2026 immer noch die Lehren aus Corona sich wieder vor Augen zu rufen. Ihr habt damals eine extreme Skalierung unter wahnsinnigen Druck hingelegt. Also du hast es ja gerade gesagt, die Ergebnisse waren deutlich über den Marktdurchschnitt, und das war ja auch kein Produkt des Zufalls. Also worin liegt denn genau der konkrete Unterschied? Denn aktuell ist die Hotellerie ja wieder gefragt oder wieder unter Druck, auf der einen Seite wachsen zu müssen, skalieren zu müssen, größer werden zu müssen oder relevante Größen überhaupt erstmal zu erreichen, und das gleichzeitig dann bei einer möglichst hohen und attraktiven Auslastung, sonst funktioniert das Ganze ja gar nicht. Also während die einen irgendwie um die 40 rumkrebsen und kurz vom
Hungertod stehen, haben andere 80%. Also wo genau sagst du, liegt der Unterschied? War es Glück? Ist es das Geschäftsmodell oder liegt es am Management?
Also Glück gehört immer dazu. Man muss oftmals einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber ich würde eher sagen, dass es die Menschen sind und waren das Team. Man muss einfach ein Team an Top-Leuten zusammenbringen, die auch als Team und nicht als Familie, ne, familiäres Umfeld versus Team zusammenarbeiten wollen, die auch eben Höchstleistung bringen wollen. Man braucht Leute, die Potenziale mitbringen, die man dann ausschöpfen kann. Und natürlich war es am Schluss auch irgendwo natürlich Kalkül. Ich meine, B&B Hotels ist der durchdeklinierteste Anbieter im Budget-Segment mit Fokus auf Revenue Management, Fokus auf hohe Auslastungsquoten, aber gleichzeitig eben auch Ratensteigerung und dann eben absolut stringentes, digital fokussiertes Abwickeln des Geschäfts von digitaler Guest Journey mit eine Self-Check-In, Check-In ist Check-Out, dann sehr operationalisierte Room-Cleaning-Prozesse, Personalprozesse vor Ort und so weiter. Und das Ganze halt eben mannigfach, nicht nur einmal jedes Mal immer wieder neu erfunden, sondern wirklich repetitiv. Gleichzeitig konnten wir wirklich auch eine Marke aufbauen. Als ich ja damals dazugekommen bin, 2016, hatten wir um die 70 Hotels in Deutschland, fast keine Markenbekanntheit. Da waren wir irgendwo mal an den Autobahnen links und rechts, waren auch mal in einem Franchise in Autobahnnähe drin, was wir dann schnell beendet haben, um eben auch die Reputation eher, ne, wir sind in der Innenstadt von Mainz, wir sind in der Innenstadt von Frankfurt, Innenstadt von Sindelfingen und so weiter. Das hat dann zusammen gut geklappt. Wir hatten, glaube ich, auch Glück irgendwo, dass wir die Ersten waren, die diese Expansionswelle mitgeritten haben, durch unser sehr repetitives, sehr einfaches Modell, sehr investorenfreundliches Modell, sehr immobilienwirtschaftlich freundliches Modell, dass wir da einfach sehr viel Rückenwind schnell aufnehmen konnten. Und ich glaube, daran liegt und lag immer ein großer Vorteil bei B&B Hotels, dass wir uns jedenfalls intern gar nicht so sehr als wirkliche Hotelkette gesehen haben, sondern wirklich als Fließband für einerseits Wachstum, das heißt sehr immobilienwirtschaftlich orientiert auf Augenhöhe mit den Vermietern, kein Übervorteilen, sondern ein partnerschaftliches Denken. Und auf der anderen Seite eben irgendwo ein Systemhotelanbieter, wo der Gast und der Mitarbeiter vor Ort jeweils sehr zufrieden sein kann und muss als Endresultat. Und dieser Limited Service, fokussierte Service-Gedanke hat sich natürlich ausgezahlt.
Und dabei hattet ihr wahrscheinlich auch noch jede Menge Spaß, wenn man euch die Social Media Kampagnen sich angeguckt habt. Da habt ihr ja nicht alles den tierischen Ernst unterworfen, sondern durchaus auch, Lustiges von euch gegeben.
Ja, also mir ist immer persönlich wichtig, also natürlich, man muss Spaß bei der Arbeit haben oder man muss Spaß im Leben haben, sonst macht es keinen Spaß, ist relativ einfach und trivial. Auf der anderen Seite darf natürlich Spaß nicht Selbstzweck sein und es hat sich vielleicht interessanterweise in der ganzen Branche, wenn man sich so Wertegerüste und so weiter anschaut, hat sich vielleicht ein bisschen zu oft eingeschlichen, dass alles immer nur schön ist. Man muss die Mitarbeiter umwerben, alle umwerben, immer toll sein und fröhlich sein und wertschätzend sein und Potenziale und hin und her. Aber am Schluss muss natürlich auch die Leistung stimmen. Sonst spielt man nicht in der deutschen Nationalmannschaft Handball und gewinnt wie gestern Abend in einem tollen Spiel gegen Spanien an der Stelle. Also man muss das immer verbinden. Vielleicht wird sich eben auch zeigen, als Blick auf diese große Wachstumsphase in der ganzen Hotellerie, dass sich da auch viele Stilblüten bei vielen Marktteilnehmern eingeschlichen haben, dass irgendwo das Thema der Performance und des Gewinns, Bottomline, Cash, ich bin großer Freund von Cash, an der Stelle, dass das gar nicht mehr so sehr stattgefunden hat und eben ein Katalysator der Krisenfälle wurde, die wir gerade aktuell sehen. Aber ja, wir hatten viel Spaß. Also mein Highlight war definitiv eins der vielen, die Boris Becker Werbekampagne, die wir damals gemacht haben. Boris Becker quasi gerade just in der Privatinsolvenz macht diesen geilen, diese geilen Videos mit uns, kann man jetzt immer noch im Internet finden, auf YouTube. Das war natürlich legendär.
Ja, sensationell. Also auch gutes Gespür dafür. Jetzt hast du mir gerade vorhin gesagt, ihr wart der best durchdeklinierteste Laden, den man sich vorstellen kann. Frage, wo konntet ihr denn tatsächlich sparen? Gab es irgendwo Bereiche, wo ihr sagt, wir haben gespart, oder war es immer ein, sozusagen, okay, es kostet, was es kostet. Wir müssen es aber auf der Umsatzseite dann wieder reinholen, damit es in der Relativität zum Umsatz passt.
Nein, wir haben dann nicht angefangen zu sparen, sondern das Sparen, was teilweise dann ja auch Nachhaltigkeit bedeutet. Also ich habe mich immer wieder gewundert, dass viele Anbieter irgendwann mal dann als ESG-Maßnahme angefangen haben. Man könnte doch Wasser sparen in den Duschen und so weiter, in den mit Perlatoren die Durchlaufgeschwindigkeit drosseln. Das waren Dinge, die wir von Anfang an im Produkt berücksichtigt haben. Also Ziel ist immer, man muss hinterher die geringsten Bewirtschaftungskosten haben, OPEX. Ja, und das ist dann die Größe des Zimmers, die Art und Weise, wie es gebaut ist, dass zum Beispiel keine Möbel wirklich auf dem Boden stehen, außer das Bett, dass man schnell durchsaugen kann. Robuste Materialien, die man nicht viel warten muss, nicht viel austauschen muss. LED-Leuchtmittel quasi von Anfang an dann. Wartungsarme, wartungsfreie Bäder und so. Also wirklich, Fokus ist, ich muss es so aufbauen, dass es die geringsten OPEX hat, weil OPEX führt dann am Schluss zu EBITDA, ja, also zu Cash-Anschluss. Also das ist ja das, auf was auch Investoren schauen. Wie hoch ist die EBITDA-Marge? Und auf der anderen Seite natürlich bei den Investitionskosten dann möglichst serielles Bauen, möglichst seriell an Themen rangehen, dass man Dinge repetitiv halten kann. Ich glaube, es ist immer wichtig, die Dinge dann auch nicht immer miteinander zu verknüpfen im Sinne von, oh, hier können und wollen wir mehr Geld ausgeben, also brauchen wir auch irgendwie mehr Umsatz oder sowas. Ich glaube, das sind losgelöste Disziplinen voneinander. Man braucht eine ganz klare Stringenz im Kostenmanagement, hohe Prozesstreue, digitale Prozesstreue und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich muss ich immer versuchen, das Maximum rauszuholen, wobei wir uns da immer sehr schrittmäßig orientiert haben. Also am Anfang hatten wir ja bei B&B Hotels quasi Festpreise. Wir hatten überhaupt kein Revenue Management. Wichtig war es mir immer, wir haben die Themen dann schrittweise eingeführt, auch diverse Kanäle und dann dynamisches Pricing. Da gibt es ja noch viele andere Disziplinen, die wir dann nachgeschaltet haben. Mir war da immer wichtig, dass das dann eine Reise ist, eine Kulturreise, wo wir die Mitarbeiter mitnehmen müssen, die Gäste mitnehmen müssen und nicht das Pulver auch gleich sofort am Anfang zu verschießen. Das Interessante am Geschäftsmodell B&B oder B&B Hotels ist und war ja, dass wir das profitabelste Hotelunternehmen, die aktuellen Zahlen kenne ich nicht mehr, aber damals waren, als ich rausgegangen bin im ganzen Markt, obwohl unsere Auslastung gar nicht mal die höchste am Markt war. Das heißt, wir hatten nach wie vor eine Auslastungsreserve von 3, 4, 5, 6, 10% je Standort, die wir noch locker hätten nehmen können, wenn wir es denn dann brauchen, damit eben auch ein strategisches Langfristziel erreicht werden kann. Also wenn ich mit meinem Konzept, mit meinem Produkt, mit meinem Team immer am Anschlag fahre und eigentlich alles schon rausgeholt habe und trotzdem stimmt die Bottomline nicht, dann ist es ja nicht besonders nachhaltig und zukunftsorientiert.
Genau darauf stellte meine Frage ab. Max, welchen Fehler aus dieser Zeit hättest du gerne früher gemacht? Gibt es da einen, wo du sagst, oh Mensch, das hätte man eigentlich gleich anders machen sollen? Also ihr habt ja schon auf ganz viel von Anfang an gedacht, aber war da was dabei, wo du sagst, das hätte ich gerne früher gewusst?
Ach, ich würde es mal anders rangehen. Ich glaube, wir haben viele Fehler gemacht, die auch dann völlig okay sind, weil ich glaube, Perfektion, darum geht es gar nicht. Bei mir ist tatsächlich sehr spät erst, und das wird vielleicht viele Leute verwundern, der Groschen gefallen auf Schwäbisch. It's the people. Ja, es geht wirklich nur um die Menschen im System. Ja, die Menschen, die für einen arbeiten, welche Power man entwickeln kann, welche Welle man aufbauen kann, welchen Sog man entwickeln kann, wenn man die richtigen Menschen an Bord holt, das richtige Team aufbaut, mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Fokus. Dann sind Fehler egal. Ja, dann kriegt man Fehler ausgemerzt. Und das habe ich tatsächlich auch dieses Thema, ne, mit Potenzialen und Talentmanagement und so weiter. Das habe ich wirklich erst spät so realisiert in der Art und Weise, wie ich es vielleicht heute realisiert habe.
Ihr hattet zwei verschiedene Modelle. Auf der einen Seite Betreibermodell, auf der anderen Seite Franchise-Modell. Richtig?
Ja. Also Franchise hat eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Als ich damals dazugekommen bin, hatten wir Franchise in Deutschland mit Tank und Rast. Das haben wir dann schnell beendet, weil die Produktqualität nicht gestimmt hat. Und die Lagen damals nicht die richtigen waren. Ich glaube, Franchise ist was man macht mit einer Marke, wenn man eine gewisse Sättigung erreicht hat in einem Markt und dann eben noch an Standorte gehen kann, die man selber vielleicht so gar nicht betreiben will oder kann. Insofern ist durchaus vielleicht Franchise in der Zukunft von BNB in Deutschland wieder wichtig. Das weiß ich nicht, bin ich nicht involviert, ist mir auch ehrlicherweise egal. Aber damals fand ich Franchise nicht die richtige Entscheidung. Insofern haben wir es eingestellt. Insofern war es in Deutschland reines Mietgeschäft. In Frankreich hatten wir einen gewissen Teil an Franchise, aber auch nicht besonders groß. Also wir waren vom Grunde her Hotelmieter.
Okay, dann lass uns BNB mal hinter uns und welche Lehren, welche Erkenntnisse aus dieser Zeit würdest du jetzt den Hoteliers in Deutschland mit auf den Weg geben wollen? Und ich meine jetzt hier ganz besonders die Einzelkämpfer, die inhabergeführte Hotellerie. Was wäre dein Rat an jene oder was würdest du jetzt tun, wenn du jetzt ein 80-Zimmer-Hotel irgendwo in Mitteldeutschland führen oder dein eigen nennen könntest, müsstest?
Vielleicht machen wir das ja bald, keine Ahnung, schauen wir mal. Also ich glaube, ein allgemeiner Rat ist, wir haben es mit einer Zeitenwende mal wieder zu tun. Wenn man mal retrograd schaut, glaube ich, hat sich die Hotellerie witzigerweise 2015, 2016 stark verändert mit dem günstigen Geld post Lehman, Immobilienwachstum und so weiter. Und ich glaube, jetzt mit nach Corona, ein, zwei Jahren, ist man eben wieder in einer neuen Zeitrechnung angekommen. Und ich glaube, man muss sich auf diese neue Zeitrechnung einstellen. Und ich glaube, dass es ein Umstellen im Kopf der Teams, der Mitarbeiter braucht. Also ich glaube, dass viele Unternehmen noch sehr stark in den tollen Jahren bis 2019, 20 unterwegs sind, ne, Anfang 20, dieses Thema Corona so ein bisschen jetzt verdaut haben, aber so ein bisschen abgehakt haben im Sinne von, das war dann halt eine weltweite Krise und eigentlich geht es doch jetzt wieder weiter, wie es davor weitergegangen ist. Ich glaube, wir sind wieder in einer Marktphase angekommen, eben ein schwieriges Umfeld in Deutschland. Man kann noch viele Chancen nutzen, aber man braucht wirklich ein anderes Mindset jetzt an der Stelle und auch einen anderen Blick aufs Geschäft. Was kann ich den Einzelkämpfern raten? Das ist auch wieder der gleiche Rat, den ich allen raten kann. Ich bin ja durchaus ein bisschen in der Hotellerie durch meine Beiratsthemen unterwegs, wo einige Unternehmen mein Rat gerne haben wollen. Eigentlich, wenn man heutzutage ein neues Unternehmen schafft oder einen Einzelbetrieb aufbaut, würde man wahrscheinlich alles rund um einen Kern Profit und Revenue Management des Unternehmens bauen und alles andere wie Operations, wie Facility Management, wie eine Marke, wie Einkauf, wie auch immer, als reines Service Center außenrum bauen. Und ich glaube, das zusammen mit einem Fokus, man muss alle Prozesse digitalisieren. Und das ist als Einzelkämpfer sehr, sehr schwierig, weil es sehr diffizil ist. Auch die Großen haben ja Legacy-IT-Themen hoch und runter. Aber eigentlich sind es die großen Themen, man muss Rezeptionstresen abbauen. Man muss Check-in-Prozesse voll digitalisiert haben. Man muss Rechnungsprozesse voll digitalisiert haben. Man muss Richtung absoluten Limited-Staff-Konzepten gehen, es sei denn, man ist in der 5-Sterne-Plus-Hotellerie unterwegs oder Leisure oder wie auch immer, wo Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Aber man hat schlichtweg die Mitarbeiter nicht mehr. Ja, oftmals habe ich Diskussionen oder sehe ich Diskussionen, ja, aber was mit den Mitarbeitern, müssen wir denen kündigen und so weiter. Nein, die Realität ist doch, wir finden schon gar nicht mehr die richtigen Mitarbeiter für auch einfache Tätigkeiten und können sie gar nicht mehr adäquat dafür bezahlen, weil eben Mindestlohnanstiege und so weiter sind, wie sie sind. Insofern also wirklich, ich muss es von Anfang an digital aufbauen. Es gibt die Lösung. Das heißt, eigentlich verändert sich das Know-how, die Know-how-Erfordernis, die Skillset jedes Hoteliers eigentlich weg von, ich bin ein guter Kellner, ich kann toll Gäste begrüßen, ich bin ein toller Gastgeber hinzu. Ich muss eigentlich so ein bisschen digitaler Programmmanager sein und wissen, wie ich die Komponenten, die es in der Hotellerie gibt, sauber zusammenbauen.
Jetzt bist du aus der Hotellerie quasi mit in die Gastronomie mit reingegangen. Hast ja einen Schritt gemacht, hast du das Metier auch ein kleines Stück weit gewechselt und ein Kaffeekonzept jetzt ins Leben gerufen, mit einem ganz speziellen Namen. Magst du uns das mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich habe zusammen mit einem Freund, Geschäftspartner, Roland Pratzer, ein ein Kaffeekonzept gegründet, nennt sich Coffee Brownies and Downies. Wir sind damit wahrscheinlich, ja, wir sind der erste private Inklusions, das erste private Inklusionsunternehmen in Hessen, wenn nicht in Deutschland, die das Ganze wirklich betriebswirtschaftlich orientiert führen wollen. Und zwar nicht irgendwie auf dem Rücken der Schwerbehinderten und Nicht-Schwerbehinderten, weil wir haben ja ein Team aus Menschen mit und ohne Schwerbehinderung, sondern einfach wie ein ganz normales Unternehmen, wo Menschen in einem geschützten Rahmen arbeiten können, aber am Schluss es nicht sozialromantische Inklusion ist, sondern wirklich Inklusion im Herzen der Gesellschaft, faktische Inklusion mit unbefristeten Arbeitsverträgen zumindest und für Menschen mit Schwerbehinderung, die sonst überhaupt keine Chance hätten.
Unser Konzept auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen.
Auf dem ersten Arbeitsmarkt, ja, konkret. Also faktische Teilnahme von Menschen mit Schwerbehinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt finden in Deutschland überhaupt nicht statt. Vermittlungsquoten aus Werkstätten raus in den ersten Arbeitsmarkt liegen unter 1% pro Jahr. Die Quoten von Menschen mit Schwerbehinderung im ersten Arbeitsmarkt sind verschwindend gering. Wenn dann die Leute, die es gibt, sind Leute, die im Laufe ihrer Karriere eine Schwerbehinderung bekommen haben durch, ich sage jetzt mal, einen Schlaganfall oder ähnliches, durch eine Krankheit, aber eben nicht Menschen, die vom Grunde her schwerbehindert sind und so im Arbeitsmarkt gestartet sind. Wir haben da beide einen persönlichen Hintergrund, sowohl der Roland als auch ich haben jeweils ein Kind mit Schwerbehinderung, eine Familie. Wir sehen einfach jeden Tag, wie unfair das Leben ist für einen Menschen mit Schwerbehinderung und wollten schlichtweg faktisch Arbeitsplätze schaffen. Und eben zeigen, dass es funktioniert. Also es gibt staatliche Hilfen, Unterstützung, Förderung, die nehmen wir auch absichtlich in Anspruch. Wir nutzen nichts aus, sondern wir nutzen die Programme, die aufgelegt wurden von uns als Gesellschaft und Staat. Die sind höllisch kompliziert. Wir wissen jetzt aber, wie es geht und die sind gut. Also wir brauchen nicht mehr Geld im System. Das Geld ist da. Ich glaube, wir brauchen mehr Know-how, wie es anzuwenden ist, weil unsere Überzeugung ist nur dann, wenn der Bäcker, der Metzger, der Blumenladen, der Friseur, der das Kleinunternehmen und der Mittelständler, wenn dort Inklusion betrieben wird, wenn dort Beteiligung und faktische Teilnahme stattfindet, erst dann werden wir sehen, dass Inklusion wirklich funktioniert, denn wir haben in Deutschland ja eigentlich den Kontakt zu Menschen mit Schwerbehinderung verloren, weil wir und das ist meine persönliche Wahrnehmung, aus einer ethisch-moralischen Besserdenke gedacht haben, dass Schwerbehinderung ja ein Sonder- und Spezialthema ist. Und wir haben Sonder- und Spezialisten, ja, Sozialpädagogen, Sonderpädagogen. Das kann bashen gegen diese Leute. Das sind ja Menschen, die ihre Karriere, ihr Leben dafür hergeben oder investieren, anderen zu helfen. Aber Fakt ist, wir haben eigentlich die Menschen mit Schwerbehinderung aus unserem Alltag rausstrukturiert. Wir sehen sie ja nirgends. Ja, die meisten Werkstätten oder Einrichtungen sind in irgendwelchen Gewerbegebieten. Da werden die Leute hingebracht, da werden sie wieder abgeholt. Wir sehen sie nicht mehr im Leben, wir sehen sie nicht mehr im Stadtbild, weil wir dachten, es ist die bessere Art der Betreuung. Und wie gesagt, das ist gar kein Bashing gegen Werkstätten. Ich habe höchsten Respekt vor den Menschen, die dort arbeiten. Aber selbst die UN kritisiert ja, dass das System der Werkstätten das Gegenteil von Inklusion eigentlich ist. Es ist eine Separierung der Menschen. Ja, viele Menschen mit Schwerbehinderung brauchen auch so einen Rahmen. Aber es gibt eben auch ganz viele Menschen mit Schwerbehinderung, wie wir bei uns im Café sehen. Wir haben 11 Arbeitsplätze geschaffen für Menschen mit Schwerbehinderung, die bei uns einen fantastischen Job machen. In ihren Fähigkeiten, ja, die sind
uns die Möglichkeiten.
Genau, aber wenn man es eben so aufbaut, dann funktioniert es auch.
Also die wichtigste Aussage, die wichtigste Botschaft, es ist kein Charity-Projekt, sondern ein ganz normales gewerbliches Unternehmen, das unter komplexen und komplizierten Organisationsstrukturen zurechtkommen muss. Also das ist ja, also nicht nur von der Bürokratie und so weiter, aber du hast gerade gesagt, komplizierte Antragsverfahren für Fördermittel. Das heißt, gefördert wird, wenn man einen Arbeitsplatz in dem Bereich schafft. Also quasi die Umkehrung von dessen, was die anderen machen, wenn sie sich einfach freikaufen.
Genau, und darin liegt ja auch ein Win-Win unserer Konzeption. Also man kann unser Franchise-Partner werden, deswegen, ne, liebe Gastronomen, Hoteliers deutschlandweit, wenn ihr 2, 3 Hotels, ein Restaurant oder sowas in der Stadt habt, überlegt euch so ein Konzept mit uns zusammen zu machen als Franchise-Nehmer, weil ihr euch diese Strafabgaben im Konzern quasi sparen könnt, dass ihr nicht Menschen mit Schwerbehinderung angestellt habt. Wenn ihr rund 200 Mitarbeiter habt, dann sind es schnell 50.000, 60.000 Euro im Jahr. Und gleichzeitig könnt ihr ein Leuchtturmprojekt, auch ein Employer Branding Projekt, ein Customer Branding-Projekt ins Leben rufen. Wir haben ein Google-Ranking von 4,8 von 5, sind damit wahrscheinlich das am besten bewertetste Gastro-Konzept im ganzen Rhein-Main-Gebiet und das als dusseliges Café in Oberursel, das eben wirtschaftlich profitabel läuft und laufen soll. Es ist kompliziert, die Antragstellung, aber am Schluss funktioniert es. Man kann viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kann daraus zum Beispiel ein tolles Azubi-Projekt machen. Man kann ja Mentoring machen für die Menschen mit Schwerbehinderung. Das ist dann Mitarbeiterloyalität, die wächst. Und ich kann nur sagen, es ist was unglaublich Positives.
Max, habt ihr euch da selber durchgefriemelt, weil diese ganzen Bedingungen, wann, wo, welche Förderung und so weiter und so fort, das ist ja jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig oder leichte Kost. Also das habt ihr euch da Hilfe gesucht? Habt ihr euch Berater gesucht, die euch da geholfen haben, durchzukommen?
Ich fange mal so rum an. Es gibt ein Beratungsunternehmen der Landeswohlfahrtsverbände, also der Inklusionsämter Deutschlands, Inklusionsbehörden Deutschland, das ist die FAFG GmbH, sitzt in Darmstadt und Berlin. Tolle Leute, da sind auch ein, zwei Leute dabei, die früher mal in der Hotellerie unterwegs waren. Die konnten grundsätzliche Hilfestellung geben, aber tatsächlich haben wir uns dann selber durchgefriemelt. Warum? Weil es schlichtweg auch keine Berater wirklich gibt für dieses Segment. Also wir müssen kaum Steuerberater bekannt oder anderes oder Rechtsanwälte, die wirklich wissen, wie das funktioniert. Und am Schluss können wir es uns als kleines Startup auch gar nicht leisten. Ja, und dann kommen Komplikationen dazu, wie wir müssen für Investitionskostenförderung europarechtlich korrekt ausschreiben. Ja, allein dafür müssen wir bei einem Rechtsanwalt wahrscheinlich 30.000, 40.000 Euro bezahlen, dass er sowas begleitet, können wir gar nicht. Insofern haben wir es nach dem besten Wissen und Gewissen gemacht und das ziemlich gut, glaube ich. Aber ich sage jetzt mal flapsig, mein Geschäftskollege und ich, und das soll jetzt nicht respektlos klingen, aber wir haben zusammen 5 Studienabschlüsse in Berufsausbildungen und wir haben ganz schön geknabbert. Also wir haben vieles bis heute nicht verstanden, wie es wirklich funktioniert, aber da ist ja auch das Interessante, ist eine unserer politischen Forderungen, selbst Vertreter der Inklusionsbehörden verstehen es nicht. Wir haben einen einzigen Menschen gefunden, der es übergeordnet versteht, der die Fördertöpfe versteht, die Programme versteht, wie sie ineinander laufen und so weiter. Und es ist wirklich, ja, es ist halt so ein bisschen das wahnsinnsfette Beute. Da mischen mit eine Agentur für Arbeit, ein Inklusionsamt, ein Landeswohlfahrtsverband, Fördertopf A, B, C, D. Überall muss ich unterschreiben, dass ich nichts missbräuchlich mache, obwohl ich die unterliegenden Förderbedingungen gar nicht kenne und die mir gar nicht gezeigt werden. Also es gibt einen Grund, warum es niemand macht, weil es einfach total kompliziert ist, aber ab jetzt können wir helfen.
Hat sich das in eurer Personalstruktur in irgendeiner Form ausgewirkt? Also brauchen eure Mitarbeiter oder Mitarbeitenden hier besonderen Support? Schlägt sich das auf die Personalkosten nieder? Entlasten dann die Förderungen im gleichen Maße? Wie ist da deine Erfahrung?
Also sagen wir so, die komplizierte Beantragung hat da nichts geändert. Also wir haben am Schluss das umgesetzt, was wir vorhatten. Wir haben um die 4 Mitarbeiter in Vollzeit, die so ein bisschen einen Rahmen geben, Menschen ohne Schwerbehinderung, wo wir auch ein, zwei Leute dabei haben, die eine Berufsausbildung haben, eine Refa, Koch oder wie auch immer, wobei das zwingend gar nicht erforderlich wäre. Und auf der anderen Seite haben wir ja eben 11 Köpfe. Menschen mit Schwerbehinderung arbeiten eher erweiterte Teilzeit, weil alles andere dann vielleicht zu anstrengend ist an der Stelle. Eben auch ein Grund, warum Inklusion nicht funktioniert, können wir nachher mal diskutieren, weil sie zu wenig Geld dann verdienen. Ja, wenn ich in der Werkstätte zwar nur ein Taschengeld bekomme, aber eine relativ hohe Grundförderung mit Wohngeld, Fahrtkosten, ich werde abgeholt, Tagesbeschäftigung und dann noch ein Taschengeld obendrauf, gegenüber ich gehe zu 25 Stunden Mindestlohn raus in den ersten Arbeitsmarkt, hey, da verdiene ich sogar noch weniger faktisch dann hinten. Ne? Auch ein Grund, warum es nicht geht. Aber nein, das haben wir dann so aufgebaut. Wir haben sehr darauf geachtet, dass wir einen Mix an Schwerbehinderungsarten haben. Also Downy steht ja bei uns nur stellvertretend für Menschen mit Schwerbehinderung. Wir haben ein paar Kollegen dabei, die haben Autismus. Wir haben auch ein paar Kollegen dabei, da wissen wir einfach gar nicht, was die Behinderungsform ist. Interessiert uns ehrlicherweise auch nicht. Ich bin ja kein Arzt, ich kann das kaum einschätzen. Wir haben sehr dafür gesorgt, dass folgende Kriterien erfüllt sind. A, sie müssen alleine arbeiten können. B, sie müssen freundlich, fröhlich sein, weil es am Schluss Gastronomie. Und sie müssen C, mobil sein und well-groomed auf Englisch. Also das heißt, ne, einer mit Schuppenflechte und dir fallen irgendwie die Brösel ins Essen oder sowas, geht halt nicht, es ist Gastronomie. Und damit sind wir gut gefahren. Wir haben, ich sag mal, ein paar kernige Jungs und Mädels, die auch in der Spülküche gut mitarbeiten können. Wir haben ein paar Leute, wie sind das im Service. Wir haben ja drei Bereiche: Küche, Theke zur Anrichtung, Getränke und Kasse und so weiter und Service.
Habt ihr da auch Dienstpläne und so weiter angepasst? Also da werdet ihr nicht die klassischen 8-Stunden-Schichten fahren oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, da haben wir ja durchaus einen Vorteil. Durch erweiterte Teilzeiten können wir dann besser, ich sag mal, Spitzenzeiten abdecken. Also wenn ich ja nur 8 Stunden am Tag Vollzeit Mitarbeiter hätte, müsste ich ja alle morgens anstellen und reinholen, wenn da nichts los ist. Insofern ist es eigentlich so fürs dynamische Dienstplanstaffeln wirklich gut. Da ist natürlich ein Tipp, sorgt dafür, dass wenn ihr so Kollegen einstellt, dass alle so ein bisschen im gleichen Rahmen arbeiten. Also da bringt's nichts, wenn einer an 5 Tagen 4 Stunden am Tag arbeitet und andere an 3 Tagen 8 Stunden am Tag, dann ist es vom Dienstplan tetristisch schwierig. Aber sonst ist es wunderbar. Das Team arbeitet super gut zusammen. Ja, man muss auch sagen, ne, wie bei jedem normalen Betrieb, am Anfang hat man Menschen, die auch ihr Bestes versuchen. Am Schluss darf man vielleicht auch nicht sozialromantisch da sitzen und sagen, naja, auch wenn er seine Leistung nicht erbringt, nehmen wir trotzdem oder so. Also am Schluss sind wir ein ganz normaler Arbeitgeber, der mit einem sehr geschützten Rahmen vorgeht. Aber das war eines der wichtigsten Learnings, was auch von Inklusionsunternehmen an uns herangetragen wurde. Hotels, die Inklusion machen, andere. Wenn ein Mitarbeiter mit Schwerbehinderung beim Hotel beispielsweise, ohne Schwerbehinderung zum Beispiel 8 Zimmer putzen kann am Tag und dieser Mitarbeiter mit dieser Schwerbehinderung, ich sag mal, 4 Zimmer putzen kann am Tag, dann muss er diese 4 Zimmer auch putzen. A, er muss pünktlich sein. B, er muss im Team das auch machen können. Er muss seine 4 Zimmer putzen können. Die müssen auch hinterher sauber sein. Und wenn diese Grundtugenden da nicht da sind, ja, dass man offen ist, dass man eben pünktlich ist und so weiter, dann ist dieser Job im ersten Arbeitsmarkt nichts. Insofern hat man noch einen Wechsel von 1-2 Personen, was ganz normal ist. Wir sind ein ganz normales Unternehmen.
Und wollt wachsen. Und du hast gerade gesagt, ihr seid ja auf der Suche nach Franchise-Gebern. Also Franchise-Nehmer, Entschuldigung. Ihr wollt ja auch, was ist da so das Ziel? Was ist die Marke? Was habt ihr euch vorgenommen an Standorten?
Die Zielmarke, wir wurden mal gefragt, da haben wir mal locker gesagt 100 Stück. Warum? Man sagt halt nicht 42, sondern rundet halt irgendwie auf.
Weil 42 eine gute Antwort wäre, ne?
Ist auf hey, super. Aber dann hören wir ab 43 auf. Also ist ja, ne? Nein. Was ist uns wichtig? Also wenn wir tatsächlich schaffen sollten, 100 profitable Coffee Brownies und Downies in Deutschland zu haben, mit jeweils 10, 11 Mitarbeitern, ne? Irgendwie 1000 Menschen, 1000 Familien haben dann Jobs gefunden, verdienen mehr Geld, denen geht's besser, die Teilnahme im Leben ist besser, weil es gibt ja auch Trinkgeld bei uns und der Trinkgeldfaktor ist relativ hoch. Haben wir dadurch die Welt verändert? Nee, haben wir nicht. Und tatsächlich ist ja unser Ziel, und es klingt jetzt so hochtrabend, aber wir müssen das System der Inklusion im Arbeitsleben wirklich verändern. Ja, es macht ja keiner. Wir haben Strafzahlungen für Unternehmen, die nicht Inklusion machen. Und wir haben Förderprogramme für Inklusionsunternehmen, die Inklusion machen. Und trotzdem sind wir im Jahr 2025, 26. die Ersten, die das machen in Oberursel mit einem ersten Café. Ja, es gibt ein paar andere Betriebe, die müssen aber dann vielleicht nicht auf die Kosten achten. Aber ich als Privatwirtschaftler, das kann doch nicht sein. Das heißt, wir sind nowhere. Wir sind nirgends vorangekommen in den letzten 30 Jahren in Sachen Inklusion. Und das wollen wir gerne ändern und wirklich durch auch eine gesellschaftspolitische Diskussion.
Sind wir da alleine oder beobachtest du das auch in anderen Ländern Europas? Oder ist Deutschland da der Nachzügler?
Also ich bin da kein großer Experte, was ich so sehe in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien, aber auch teilweise in den USA oder sowas, dass viele Themen viel besser angegangen werden, ja, viel praxisorientierter angegangen werden. Achtung, ich äußere da immer gerne so ein bisschen die deutsche Fundamentalkritik. Wir Deutschen denken immer ethisch, moralisch, vielleicht ne, in dieser Goetheschen, Kantschen Tradition, denken wir so lange nach, bis wir eine perfekte Regel gefunden haben, ja, à la Corona-Hilfen und so weiter. Die Regel muss immer greifen, immer gelten und sie muss ethisch, moralisch richtig und überlegen sein. Damit machen wir uns übrigens sau unbeliebt in der Welt, nur so als Randnotiz dieser Tage. Am Schluss führen unsere Regeln dazu, dass es operativ nicht funktioniert, dass es niemand macht. Und da sind, glaube ich, andere Länder viel weiter. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wir haben schlichtweg nicht mehr das Geld, dass wir Probleme mit Geld zuschütten können. Und es ist eine Facette des deutschen Sozialstaats. Und ich bin ein großer Befürworter des deutschen Sozialstaats, ja, mit viel Schutz und Hilfen und so weiter. Aber wir können nicht mehr Themen mit Geld zuschütten. Wir müssen schauen, dass auch sozialstaatlich orientierte Themen betriebswirtschaftliche Fundamente haben und sich selber tragen. Und da wollen wir einen Beitrag leisten.
Sehr gut. Und dazu drücke ich euch ganz fest beide Daumen. Ich finde das großartig. Anerkennung gibt es auch andernorts, wie von hier Green sein, habe ich ja mitbekommen. Nicht zu Unrecht, sondern völlig verdient. Dort auch den Award gewonnen. Und ich wirklich ziehe den Hut vor dir und deinem Partner, dass ihr das so angeht und mit dieser Konsequenz auch durchzieht. Und nachdem du ein absoluter Skalierungsprofi bist, ja, die 42 wirst du wahrscheinlich auf jeden Fall überschreiten. Ich traue dir auch die 100 zu.
Vielen Dank, und wirklich auch die Bitte an jeden Zuhörer hier. Also ich meine, was kann man machen? Arme kann bei uns vorbeikommen. Bitte konsumiert bei uns, ohne Umsätze geht Inklusion nicht. Ja, ist ganz einfach. Komm vorbei. Am besten Mittagessen. Der große Bon ist der richtige Bon. Wir haben alles kalkuliert, dass alles profitabel ist, ohne unverschämt teuer zu sein. Aber wir sind Premium, ja, Premium Service Herzenswärme. Insofern bitte kommt vorbei. Wir haben offen Montag bis samstags, eher tagsüber abends geschlossen. Schaut bei uns auf die Webseite, meldet euch, bitte kommt vorbei. Aber darüber hinaus auch, wir rösten zum Beispiel unseren eigenen Kaffee, die inklusive Bohne. Den kann man bei uns bestellen auf der Website. Da gibt es auch einen Aufsteller dazu. Also jedes Steuerbüro Deutschlands, jeder Rechtsanwalt, jede Espresso-Bar, jede Bar in jedem guten Hotel kann sagen, hey, wir finden das gut. Wir wollen die ersten Privatwirtschaftler hier unterstützen. Wir ordern diesen Kaffee. Er ist wirklich saugut. Natürlich ist er nicht günstig, aber hey, sorry, dieser Euro 50 pro 100 Gramm Unterschied oder was es ist, das ist völlig wurscht dann auf Jahressicht. Hey, mein Traum wäre, wenn wir irgendwie 100 Partnerunternehmen haben, die einfach sagen, jawohl, bei uns in der Espresso-Maschine im Konferenzraum für die Gäste. Natürlich nicht Frühstücksraum im 400-Zimmer-Hotel und morgens gehen da literweise Kaffee durch. Aber einfach, hey, im Kleinen, da wollen wir unterstützen. Das tut uns nicht weh. Das ist eine tolle Sache. Wir ordern da den Kaffee. So kann jeder mitmachen. Ich bin ganz offen. Ich habe das kundgetan. Ich habe ja ein Sendungsbedürfnis, wie auch meine Frau immer mir sagt. Du hast am Anfang ja auch beschrieben. Ich bin ganz offen, ist bestellt bis auf eine Kette in Deutschland, Limehome. Liebe Limehome-Leute um Josef Vollmeier und Cäsar, vielen Dank, ihr seid absolut legendär. Ich bin ganz offen, sonst bestellt noch kein Schwein bei uns Espresso. Und dafür, dass wir so viel in der Presse sehen, so viel unterwegs und Awards sind hin und her, am Schluss ist es faktisch, ich muss es machen. Ich muss mich im Supermarktregal entscheiden, nehme ich ein Bioprodukt, das nachhaltig ist, oder eben nicht.
Gut, dann wollen wir der Zweite sein, der bestellt. Max, ich danke dir herzlich. Ja, kannst dich beim Wort nehmen. Bestellung geht raus, auf jeden Fall. Finde ich gut. Und wenn er schmeckt, läufst du Gefahr, dass wir nachbestellen. Also von daher, toi, toi, toi.
Ich nehme den Office Blend, die blaue Verpackung Office Blend, der ist, also der andere ist so ein bisschen säuerlich, also eher was für Extrovertierte, reiner Arabica. Der andere ist mit ein bisschen robuster dabei, ein bisschen kräftiger, der ist unsere Empfehlung.
Und der folge ich herzlich gerne. Damit sage ich vielen herzlichen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Zeit ist verflogen, hat irre Spaß gemacht mit dir. Und wenn einer Fragen hat, du bist einer, den darf man auch jederzeit ansprechen, wenn er nicht weiterkommt oder irgendwo mal einen Tipp braucht, Max kontaktieren. Er antwortet immer recht schnell, wie ich die Erfahrung gemacht habe. Vielen herzlichen Dank dafür und euch beiden und deinem ganzen Team weiterhin viel Erfolg. Toi, toi, toi. Wir drücken euch die Daumen und vielleicht sehen wir uns ja zum 42. Standort wieder.
Ja, vielen Dank, lieber Erich, liebes Team von ETL Atoga. Ich möchte mich bedanken, wir möchten uns bedanken. Vielleicht jeder möge mal in sich gehen. Dieser Podcast, den hätte es vor 2 Jahren nicht gegeben.
Vor 2 Jahren wäre dieses Thema Inklusion nicht auf der Landkarte der Podcasts oder überhaupt der Themen in der Hotellerie, Gastronomie gewesen. Das hat langsam angefangen. Die Familie Wirth mit dem Hotel Anna-Sophie hat einen großen Aufschlag hinbekommen vor rund 1,5 Jahren. Wir versuchen das ein bisschen dann auch weiterzuführen. Es gibt ganz tolle weitere Projekte wie Sapo Cycle aus Nürnberg, von der Bernice Riviere und so weiter. Ich bin wirklich erstaunt, wie groß mittlerweile die Aufmerksamkeit für dieses Thema gewonnen ist. Also ich sag mal, der Call to Action ist da. Jetzt brauchen wir wirklich auch die Action. Wir brauchen die Hoteliers, wir brauchen die Gastronomen, wir brauchen alle, die jetzt mitmachen. Sonst war es alles nur ein schöner Traum.
Herzlichen Dank. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Viel Erfolg, viel Umsatz. Macht's gut.
Das war ETH La Toga informiert. Euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.